Es fällt mir ziemlich schwer, meine Ausführungen zu machen. Schon vor meiner ersten Vernehmung erklärte ich, dass eigentlich alles, was jetzt vorgeht, das ganze Gericht, nur eine Konsequenz der politischen Lage und nicht der juristischen sei. Der Hochverrat ist daher da, weil die Räterepublik unterlegen ist. Dasselbe ist in dem Leitartikel der Münchner Neuesten Nachrichten gesagt worden, wo es heißt, dass nur der misslungene Hochverrat Hochverrat, jeder gelungene kein Hochverrat sei. Hochverrat resultiert aus politischen Erwägungen, nicht aus juristischen. Das Gericht sehe ich als die Vertreter jener Klasse an, die ich als meinen bisherigen politischen Gegner betrachte. Ich könnte mich vielleicht vor Kommunisten verantworten, aber wie könnte ich mich vor meinen Gegnern für Taten verteidigen, die sie als gegen ihre Existenz gerichtet ansehen müssen? Ich war in Russland in ähnlicher Lage. Dort habe ich die Aussage verweigert und wurde wegen Mangels an Beweisen freigesprochen. Wenn ich jetzt die Taktik nicht befolge, so werde ich auch offen die Gründe dafür sagen. Ich verteidige mich nicht, weil ich eine mildere Strafe von Ihnen erwarte. Denn wenn ich das wollte, dann müsste ich eigentlich jetzt schweigen. Meine Verteidiger, die Ihnen politisch und menschlich näher stehen als ich, würden die Verteidigung viel wirksamer ausüben können. Ich nehme jetzt wieder das Wort aus dem Grunde, aus dem ich mich während des ganzen Prozesses an der Verteidigung aufs Entschiedenste beteiligt habe. Es waren in der Presse und in der Öffentlichkeit die ungeheuerlichsten Gerüchte verbreitet über die Räterepublik, über mich persönlich, wie über die ganzen Vorgänge, und ich möchte diese Gerüchte nicht unwidersprochen lassen. Die Münchner Arbeiterschaft hat mich nur kurz kennengelernt, und so müssten die Münchner Arbeiter nun vom Wurm des Zweifels angenagt werden, ob sie ihr Vertrauen auch wirklich jemandem geschenkt haben, der dessen würdig gewesen ist. Ein zweiter Grund ist der, dass ich Mitglied der Kommunistischen Partei bin. Der Partei, die in Deutschland am meisten gehasst und verleumdet wird. Daher halte ich es für meine Pflicht, in der Öffentlichkeit einmal zu zeigen, aus welchen Beweggründen die Mitglieder der KPD arbeiten wollen und zu arbeiten versuchen. Das bin ich jenen Arbeitern im Aktionsausschuss, jenen Betriebsräten schuldig, mit denen ich in täglicher Zusammenarbeit doch zusammengewachsen bin. Ich bin es Ihnen schuldig, Sie ebenfalls zu reinigen. Ich verteidige mich also nicht, um von Ihnen mildere Strafe zu erwirken, sondern um mir die Möglichkeit nicht entgehen zu lassen, festzustellen, was ist.
Als ich als junger Student nach Russland ging, kam es mir schon zum Bewusstsein, dass die Tätigkeit eines politischen Agitators darin besteht, nur das zu formulieren, was der geschichtliche Wille der Massen ist, nicht aber ihnen gegenüber und gegen sie seinen Willen durchzuführen. Das alles sage ich nicht aus persönlichen Rücksichten, sondern weil das die Grundanschauung der Partei der Kommunisten ist. Diese gilt in der Öffentlichkeit immer als eine Gruppe von Leuten, die den Terror einer Minderheit ausüben wollen, die die Diktatur über das Proletariat ausüben wollen. Jede Zeile des Programmes der Partei ist voll davon, dass nur das Proletariat selbst imstande ist, etwas zu erreichen. Auch die wirtschaftliche Umwälzung kann sich nur als ein von der proletarischen Massenaktion getragener Prozess vollziehen. Die nackten Dekrete oberster Revolutionsbehörden über die Sozialisierung sind allein ein leeres Wort. Nur die Arbeiterschaft kann das Wort durch eigene Tat zum Fleisch machen, in zähem Ringen mit dem Kapital, Brust an Brust in jedem Betriebe, durch unmittelbaren Druck der Massen. Durch Streiks, durch Schaffung ihrer ständigen Vertretungsorgane können die Arbeiter die Kontrolle über die Produktion und schließlich die tatsächliche Leitung an sich bringen. Die Proletariermassen müssen lernen, aus toten Maschinen, die der Kapitalist in den Produktionsprozess stellt, zu denkenden, freien, selbstständigen Lenkern dieses Prozesses zu werden. Sie müssen das Verantwortlichkeitsgefühl wirkender Glieder der Allgemeinheit erwerben, die Alleinbesitzerin alles gesellschaftlichen Reichtums ist. Sie müssen Fleiß ohne Unternehmerpeitsche, höchste Leistung ohne kapitalistische Antreiber, Disziplin ohne Joch und Ordnung ohne Herrschaft entfalten. Höchster Idealismus im Interesse der Allgemeinheit, straffste Selbstdisziplin, wahrer Bürgersinn der Massen sind für die sozialistische Gesellschaft die moralische Grundlage, wie Stumpfsinn, Egoismus und Korruption die moralische Grundlage der kapitalistischen Gesellschaft sind. Aus dieser Auffassung heraus, die gerade den Massen nicht nur den Schwerpunkt, sondern auch die Gesamtheit der Aufgaben zuweist, daraus entspringt auch unsere ganze Stellungnahme zu der viel umstrittenen Frage des Terrors und des gewaltsamen Kampfes. Ich hatte schon Gelegenheit, meine Stellung zur Diktatur des Proletariats darzulegen. Ich sagte ihnen, dass die Diktatur des Proletariats nur eine Zwischenstufe ist, in der Zeit nach der Diktatur des Kapitals, bis zu der Zeit, wo völlige Demokratie dadurch geschaffen wird, dass es nur eine Klasse der Arbeitenden gibt. Die Partei der Kommunisten ist überzeugt, dass dieses Programm sich sehr wohl ohne Gewalt durchsetzen ließe, wenn die verschwindende Minderheit der Besitzenden sich vor der geschichtlichen Notwendigkeit nicht verschließen würde. Der bewaffnete Kampf aber, der uns so sehr vorgeworfen wird, beginnt erst dann, wenn diese verschwindende Minderheit trotzdem für die Privilegien ihres Standes und ihrer Klasse sich mit bewaffneter Hand zur Wehr setzt. Die proletarische Revolution bedarf für ihre Ziele keines Terrors. Sie hasst und verabscheut den Menschenmord. Sie bedarf dieser Kampfmittel nicht, weil sie nicht Individuen, sondern Institutionen bekämpft, weil sie nicht mit naiven Illusionen in die Arena tritt, deren Enttäuschungen sie blutig zu rächen hätte. Sie ist kein verzweifelter Versuch einer Minderheit, die Welt mit Gewalt nach ihrem Ideal zu modeln, sondern die Aktion der großen Millionenmasse des Volkes, die berufen ist, die geschichtliche Mission zu erfüllen. Wieso kommt es nun zu diesem Kampf? Wieso kommt es, dass wir, wenn wir an die Macht gelangen, eine rote Armee bilden? Das kommt aus der historischen Erkenntnis heraus, dass bisher jede privilegierte Klasse mit bewaffneter Hand sich gewehrt hat dagegen, dass ihre Privilegien genommen wurden. Und weil wir das wissen, weil wir nicht im Wolkenkuckucksheim leben, weil wir nicht damit rechnen können, dass in Bayern andere Verhältnisse seien, dass sich hier die Bourgeoisie und die kapitalistische Klasse widerstandslos enteignen lassen wird, daher mussten wir die Arbeiter bewaffnen, um Angriffe dieser enteigneten Kapitalisten abwehren zu können. So ist es bisher überall gewesen, so werden wir natürlich, wo es uns einmal gelingt, zur Macht zu kommen, überall handeln. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass die Bewaffnung des Proletariats nötig war, um die Bourgeoisie von bewaffneten Gegenangriffen abzuhalten. Während ich vorher äußerst pessimistisch die Situation beurteilt hatte, kam ich später zu der Hoffnung, dass wir uns vielleicht so lange halten könnten, bis auch an anderen Orten die Räterepublik ausgerufen würde und dass die Regierung Hoffmann davon absehen werde, anzugreifen.
Ich möchte auch persönlich den Vorwurf zurückweisen, der nicht von der Staatsanwaltschaft, aber von außen gegen uns erhoben wurde. Wir seien Landfremde. Ich weiß ja wohl, ich bin meiner Abstammung nach Russe. Ich bin Jude, nicht Bayer. Wie konnte ich mir anmaßen, einen Posten anzunehmen, der dem eines Ministerpräsidenten gleichkommt? Um das zu verstehen, müssen Sie sich in die Vorstellungen der Arbeiterschaft hineindenken. Unser Ideal ist die zukünftige deutsche Räterepublik, die später aufgeht in der internationalen Räterepublik. Aber solange das nicht möglich ist, konnte und kann die Ausrufung einer Räterepublik zunächst nur stellenweise erfolgen. Wir waren selbstverständlich davon überzeugt, dass jeder mitarbeiten musste, wenn er dem Posten sich gewachsen fühlte und wenn kein anderer für den Posten zur Verfügung stand. Der Herr Staatsanwalt machte mir den Vorwurf, den 10-tägigen Generalstreik veranlasst zu haben. Den Antrag auf Beschluss des Generalstreiks habe ich allerdings gestellt. Es war eine Selbstverständlichkeit, dass zur Sicherung einer proletarischen Diktatur die proletarischen Massen zur Verfügung stehen mussten, und zwar bewaffnet. Es war keine Polizei da, es galt Plünderungen und so weiter zu verhüten. Der Herr Staatsanwalt fragte, wie habe ich es fertigbringen können, die Menschen 10 Tage von der Arbeit fernzuhalten, jetzt wo Arbeit so dringend notwendig ist. Die deutsche Regierung hat Millionen von Proletariern nicht 10, sondern 100 und aber 100 Tage von der Arbeit ferngehalten. Die deutsche Regierung wollte nach Bagdad und nach Longwy. Wir wollten den Kommunismus. Aber das Mittel, das sie bei den anderen nicht verurteilen, dürfen sie auch bei uns nicht verurteilen, weil wir andere Zwecke verfolgen. Der Staatsanwalt behauptet, dass nur die Maschinengewehre die Arbeiterschaft zum Streik gezwungen haben. Der Antrag auf Eintritt in den Generalstreik wurde einstimmig angenommen. Von den Vertretern sämtlicher Betriebe, deren Angestellte eingeschlossen, die Beamtenorganisation, die Postbeamten, alle waren dabei.
Der Staatsanwalt sprach von dem inneren Frieden, den ich gefährdet habe. Ich habe ihn nicht gefährdet, weil es keinen inneren Frieden gibt. Solange das Wort Sozialismus nur auf den Briefbogen der verschiedenen Regierungen steht, gibt es keinen inneren Frieden. Und solange es Menschen gibt, Aktionäre, die in 5 Kriegsjahren ihr Vermögen ohne jede Arbeit verdoppeln konnten, solange werden die Arbeiter versuchen, von dem vermehrten Reichtum ihren Anteil zu beanspruchen, und die Aktionäre werden es nicht zulassen. Und je mehr sich die wirtschaftlichen Verhältnisse zuspitzen unter dem Einfluss des Krieges, wenn die Kriegsgefangenen zurückkehren, wenn keine Arbeit da sein wird, keine Wohnung, keine Kleidung und das bisschen, was da ist, nicht gerecht verteilt werden kann, weil wir keine kommunistische Republik haben, dann wird es einen inneren Kampf geben, der vielleicht Formen annimmt, die ich und meine Freunde nicht billigen, der aber eine Naturnotwendigkeit ist, gegen die es keinen Einspruch gibt.
Wir Kommunisten sind alle Tote auf Urlaub. Dessen bin ich mir bewusst. Ich weiß nicht, ob Sie mir meinen Urlaubsschein noch verlängern werden oder ob ich einrücken muss zu Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Ich sehe auf jeden Fall Ihrem Spruch mit Gefasstheit und mit einer inneren Heiterkeit entgegen. Die Ereignisse sind nicht aufzuhalten. Die Staatsanwaltschaft glaubt, die Führer hätten die Massen aufgepeitscht. Wie die Führer die Fehler der Massen nicht hintertreiben konnten, unter der Scheinräterepublik, so wird auch das Verschwinden des einen oder anderen Führers unter keinen Umständen die Bewegung hindern. Und über kurz oder lang werden in diesem Raume andere Richter tagen und dann wird der wegen Hochverrat bestraft werden, der sich gegen die Diktatur des Proletariats vergangen hat. Fällen Sie das Urteil, wenn Sie es für richtig halten. Ich habe mich nur dagegen gewehrt, dass meine politische Agitation, der Name der Räterepublik, mit der ich mich verknüpft fühle, dass der gute Name der Münchner Arbeiter beschmutzt wird. Diese und ich mit Ihnen zusammen, wir haben alles versucht, nach bestem Wissen und Gewissen unsere Pflicht zu tun gegen die internationale, gegen die kommunistische Weltrevolution.